Bevor wir jetzt die Diskussion ins Publikum geben, möchte Jochen noch eine Anmerkung machen.
Ich finde den Fall Ernst Bloch außerordentlich gut ausgewählt. Nicht nur zur Illustration und Vertiefung dessen, was mit der Politisierung des Kommunismus, seine Ausarbeitung als kommunistische Politik, die sich eben jeweiligen Wetterlagen einfach anpasst, dessen Opfer natürlich immer dann diejenigen sind, die zu den Schwächsten gehören, das ist klar, sondern auch deswegen, weil wir ja mit Ernst Bloch einen der wenigen Versuche vor uns haben, den Kommunismus und Marxismus auf der Höhe der Zeit zu reformulieren. Denn wenn wir einmal überlegen, in welcher Zeit Ernst Bloch das Denken und Schreiben anfängt, dann ist es eben in der Zeit, wo versucht werden muss, die Erfahrung des Verrates der SPD am Pazifismus und des Untergangs der deutschen Novemberrevolution theoretisch in den Griff zu kriegen. Es musste in den Griff bekommen werden, wie es möglich war, dass die absolute Mehrheit deutscher Arbeiterklasse es außerordentlich gut fand, dass ihr Funktionär Gustav Noske Luxemburg ermorden ließ. Das war ja nicht nur ein politisches Problem oder ein moralisches Problem, das war ja auch ein theoretisches Problem, zumindest für denjenigen, der irgendwie auf der Einheit, Kohärenz und inneren Stimmigkeit vom Materialismus pocht. Und nun ist es eben so, dass in der klassischen Begründung dessen, warum Arbeiter durch ihre Arbeitskraft als revolutionäres Subjekt gesetzt sind, immer gesagt worden ist, dass diese Arbeitskraft ein im einzelnen empirischen Arbeiter schlummerndes revolutionäres Potenzial ist, die Fähigkeit der materiellen Aneignung der Welt vermittelt über die materielle Produktion dieser Welt. Wodurch also an sich nichts anderes historisch vorgesehen war, als eine Entfaltung der Arbeit auf das intellektuelle Niveau ihrer selbst. Also ein Klassenbewusstsein, innerhalb dessen das, was Arbeitskraft an sich ist, materieller Schöpfer der Welt, auch politisch, intellektuell als Klassenbewusstsein repräsentiert wird. Um diese Vermittlung ging es und diese Vermittlung erst stiftete die Systematizität und die Einheit des Materialismus als einer, wie immer, historisch-kritischen Anschauung. Damit war es ja eigentlich 1918-19 schon zu Ende. Damit war es nicht erst zu Ende durch die Erfahrung des Faschismus und durch die Erfahrung der Deutschen Arbeitsfront. Damit war es schon zu Ende durch das Schicksal der deutschen Novemberrevolution. Und nun gibt es zwei Versuche, das theoretisch zu verarbeiten, die irgendwie einen Anspruch erheben können auf einen Gehalt. Das eine ist die große Studie von Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Und das andere ist das Werk von Ernst Bloch. Lukács versucht, diesen Weg der Entwicklung des Klassenbewusstseins vom An sich zum Für sich systematisch zu begründen und er landet bei der kommunistischen Parteipolitik. Er sagt, wenn es eine Illusion war, anzunehmen, dass die Sozialdemokratie das natürliche Medium ist der Selbstentwicklung der Arbeit zu ihrem Bewusstsein, dann müssen wir als Intellektuelle dieses Bewusstsein in der Partei vergegenständlichen und dieses Bewusstsein, wie die Formulierung lautet, in das Proletariat hineintragen. Also jeder Intellektuelle, ein Kofferträger des Klassenbewusstseins, der eben das Bewusstsein hineinträgt und wer noch die traurigen Kader der maoistischen Parteien vor sich hat, der weiß, sie hatten immer einen Koffer dabei, wo sie alle Programme herauszaubern konnten. Also hineintragen ist auch rein körperlich sehr anstrengend. Und Ernst Bloch wollte ja, und umso trauriger ist eben das Schicksal von Bloch, was Horst geschildert hat, Ernst Bloch wollte nun eine antidogmatische Kritik an Lukács vorlegen, die gleichwohl dessen Anspruch auf Systematizität bewahrt. Und er hat das vorgelegt in seinem nachher 1935 in dem Buch Erbschaft dieser Zeit vorgelegten Studien über die Dialektik der Ungleichzeitigkeit und die Pflicht zu ihrer Beherrschung nahelegt. Dort zeigt er etwas, was eigentlich erst auf dem Niveau eines entfalteten kritisch-theoretischen Materialismus bewiesen worden ist. Er zeigt, dass aus dem Verhältnis Lohnarbeit und Kapital, aus dem Verhältnis der Arbeitskraft an sich zu sich selbst unmöglich ein Bewusstsein folgern kann, das in irgendeiner Weise als revolutionstüchtiges Bewusstsein zu beschreiben ist. Sondern er sagt, der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital ist ein rein gleichzeitiger, ein auf derselben historisch-logischen Ebene befindlicher und aus dieser Gleichzeitigkeit wird nimmermehr ein transzendierendes Potenzial erwachsen. Das transzendierende Potenzial kann nur erwachsen aus dem, was gesellschaftlich ungleichzeitig ist, was als zurückgeblieben scheint, daher auch der Begriff von Heimat, und es bedarf einer Art Injektion utopischer Potenziale in die Gleichzeitigkeit des Klassenkampfs von Lohnarbeit und Kapital. Und dann fängt er an, den Gedanken des Dritten Reiches gegen die Nazis ausspielen zu wollen. Dann denkt er, er könne es schaffen, mit der Formulierung des Dritten Reiches, die ursprünglich von den millenarischen und chilastischen Bewegungen des frühen Mittelalters kommt, mit der Formulierung von Joachim di Fiore, er könne es schaffen, die ursprüngliche Intention des Dritten Reiches als einer urkommunistischen Gemeinde auszuspielen gegen den aktuellen Gebrauch des Dritten Reiches und dessen Erfindung durch den Nazifaschismus. Und damit muss er scheitern. Damit muss er scheitern, weil er in seiner richtigen Kritik am Dogmatismus von Lukács zugleich dessen strikten Ideologiebegriff nicht mitgenommen hatte, sondern Ideologie aufgelöst hatte in reine Meinung oder in den sogenannten Kampf um die Besetzung der Begriffe. Und der Kampf um die Besetzung der Begriffe, das ist ja auch unter uns Linken ein gern geübter Sport, dass man sich sagt, ja, wenn du sagst, Antiimperialismus ist scheiße, dann meine ich aber was anderes. Das ist ein Sport, den auch Jürgen Elsässer mittlerweile ganz gut betreibt, wenn er schreibt, im letzten konkret, der Anti-Amerikanismus zum Beispiel, verdient eine differenzierte Betrachtung. Er ist oft ein deutschnationales Ressentiment, kann aber ebenso oft die Vorstufe eines linken Anti-Imperialismus sein, der sich auch gegen den eigenen Staat richtet. Also er ist oft, aber er ist oft auch, und damit wird die Einheit des Bewusstseins, der Anspruch auf innere Systematizität und Einheit der Kritik aufgelöst in eine reine Erbsenzählerei. Bei Horst Mahler ist es mal reaktionär, aber Jürgen Elsässer ist es zufällig mal progressiv. Und gegen diese Verlotterung ist eben, denke ich, in der Selbstkritik der Linken, die nach dem 11. September nötig ist, ist dieser Anspruch auf Systematizität herzustellen, auch in der Reflexion auf die historischen Versuche, auch von Ernst Bloch, eben dieses zu tun. In diesen ganzen historischen Versuchen ist eben eine unmittelbare Einheit von Erkenntnis und Verdrängung dieser Einheit. Und dazu möchte ich noch eine Anmerkung machen, zu dieser unmittelbaren Einheit von Erkenntnis und Verdrängung, von Aufklärung und Ideologisierung. Wenn Ernst Bloch gegen Lukács einwendet, dass aus der Gleichzeitigkeit von Lohnarbeit und Kapital unmöglich ein revolutionärer Funke springen kann, dann hat er damit ja einerseits alles kritisch denunziert, was irgendwie nach proletarischer oder sonstiger Interessenpolitik aussieht. Nach Ernst Bloch kann eine proletarische Interessenpolitik unmöglich einen Anspruch erheben, kommunistische Emanzipation zu befördern. Das ist allerdings eine Radikalkritik. Gleichwohl kann Bloch selber das nicht auf der Ebene der marxischen Reflexion über die Arbeitskraft wirklich schlüssig begründen. Und nun haben wir das Problem, dass um den 11. September, der wie ein Blitzlicht diesen Abgrund an Aufklärungsverrat beleuchtet hat, der sich in der Linken so auftut, dass diese Argumentation mit Interessen, mit Absichten, mit, dass die eben auf eine Weise grassiert, dass der ideologische Charakter unmittelbar abzusehen ist. Ich nehme nur mal als willkürliches Beispiel so ein Blättchen des unabhängigen Medienzentrums Indymedia, die ja auch also sehr interessante Diskussionen führen, wie man seinen Judenhass am besten begründet. Ne? In diesen Blättchen heißt es zum Beispiel: Bei den mit den Rücken zur Wand stehenden Börsenmaklern und Wirtschaftsmanagern liegen die Nerven blank. Der mit größter Mühe aufrechterhaltene Status quo kann aus dem geringsten Anlass aus dem Rahmen fallen. Aus dem geringsten Anlass aus dem Rahmen, also in die Media. Oder besser formuliert, hätte Bin Laden nicht die Twin Towers flachgelegt, man hätte es initiieren müssen, um zu vermeiden, dass sich die weltweit wachsende Kritik am kapitalistischen System zu einem Massensyndrom auswächst. Also die Frage, warum es jetzt ein Syndrom ist, finde ich auch nett. Ne? Also das ist auch wieder in den Medien. Ne? Es ist wirklich ein Syndrom und, naja, Symptom, egal. Ne? Das auch, also das sind Interessenargumentierung. Und das wird dem gegenüber, ne, diese klassenlinke Argumentation, diese Reduktion des Marxismus auf eine Interessensoziologie, dass die wir denunzieren und zurückweisen müssen als ein Mechanismus bürgerlicher Ideologie selbst, und dass wir uns dazu mit guten Gründen ganz dogmatisch berufen können auf die Art und Weise, wie Marx im Kapital das Verhältnis von Arbeitsprozess und Verwertungsprozess, das Verhältnis von Maschinerie und lebendiger Arbeitskraft analysiert. Und wenn Marx das analysiert, kommt er eigentlich auch darauf, dass aus dem Verhältnis reiner Gleichzeitigkeit ein revolutionärer Funke unmöglich zu schlagen ist, indem er nämlich als ein Beispiel, um zu illustrieren, was ein kapitalistischer Produktionsprozess ist, nichts anderes anführt als Hegels Analyse des sogenannten Chemismus. Nach Marx ist die bürgerliche Fabrik, die hierarchische Fabrik, ein Chemismus, wo verschiedene Naturstoffe aufeinander agieren. Ist eine Art, er sagt auch, die Vitalkraft der Arbeitskraft wird als Gärungsstoff dieser Produktion hinzugefügt. Und es gibt viele andere Aussagen, die ich jetzt nicht ausführen kann, weil ich gerade mein Kapital vergessen habe. Aber man wird auf jeden Fall in diesen Kapiteln über die Maschinerie, über die Fabrik, die definitiven Argumente finden gegen eine soziologische Reduktion des Marxismus auf Interessenkunde. Und indem wir die Interessenkunde, die Suche nach dem oft, oft nicht, mal ja, mal nein, ne, dieser Erbsenzahlerei, dieser Reduktion von Bewusstsein auf Demoskopie zurückweisen, haben wir auch eine Chance, uns dieser Evidenz von Vernunftrecht, dieser Evidenz von kategorischem Imperativ aufs Neue anzunähern. Ein letzter Satz vielleicht, der jetzt mit dem Ernst Bloch nichts zu tun hat, obwohl ich finde, dass man nie genug die Geschichte des revolutionären Denkens rekapitulieren muss, um sich der Sache zu vergewissern, ist, dass wir mal untersuchen müssten, und wie es eigentlich möglich gewesen ist, dass diese Linke von 68 in diesen traurigen Zustand oder gar Rechte von heute geraten ist. Wir müssten einmal systematisch, nicht einfach nur politisch denunziatorisch, untersuchen, ob nicht die Karriere eines Horst Mahlers vom Autor des Konzeptes Stadtguerilla und Begründer der Roten Armee-Fraktion zum heutigen Chefideologen der NPD nicht eine innere Logik hat, die zwar nicht von allen vollzogen wird in ihrer äußersten Konsequenz, die aber den transzendentalen Horizont beschreibt, in dem diese interessensoziologische Argumentation überhaupt stattfindet. Ich will jetzt nicht, vielleicht in der Diskussion nachher, einen längeren Absatz vorlesen, in dem Horst Mahler den 11. September als Anfang der antikapitalistischen Weltrevolution einschätzt und Ähnliches vorlesen. Wenn wir das Verhältnis von Horst Mahler von 68 zum Horst Mahler von heute untersuchen, dann könnten wir als Linke uns selbst auf die Spur kommen, was in den Denkformen, die wir unbewusst mitschleppen, an politischer Perspektive und an barbarischem Potenzial beschlossen ist. Und dann könnten wir auch rekonstruieren, warum die Reaktionen auf den 11. September so überaus desaströs ausgefallen sind.